Wir haben heute den 5.10.2025. Es ist 12.58 Uhr und ich habe für euch natürlich wieder ein paar Nachrichten zusammengesucht. Und jetzt kommen wir zum großen Wow, könnte man sagen. Letzte Woche gab es einen Plan. Nicht das Konzept eines Planes, sondern einen Plan über einen potenziellen Frieden in Gaza. Wir haben selbst die Pressekonferenz von Trump und Netanyahu gesehen, in dem ein 20- bzw. 21-Punkte-Plan vorgestellt wurde, der zur Lösung des Mordes und der Tötung von Tausenden, potenziell 100.000 palästinensischen Zivilisten endlich zu einer Waffenruhe oder zu einem friedensähnlichen Zustand führen könnte. Und ich war sehr, 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 sehr skeptisch. Nicht nur, weil Donald Trump allgemein A sagt und B macht, sondern einfach, weil Benjamin Netanyahu integriert ist und ich der überzeugten Einschätzung bin, dass eine Abkehr vom Morden und vom Töten Israels im Gazastreifen automatisch dazu führt, dass Netanyahu seine Machtposition verliert und damit seine Regierungsfähigkeit. Die Schlussfolgerungen daraus gehen hin bis zu Verurteilung, Strafe, Gefängnis und so weiter und so fort. Deswegen bin ich skeptisch, also wirklich skeptisch. Und ich bin auch immer noch skeptisch, aber vorsichtig hoffnungsvoll. Ich glaube, das ist das Wort, was ich hier wählen will. Vorsichtig hoffnungsvoll. Hier kommt ein Artikel aus dem Deutschlandfunk. Israel bestätigt Verhandlungen in Ägypten über Trumps Gaza-Friedensplan. Israel hat die Verhandlungen in Ägypten über die Umsetzung des US-amerikanischen Gaza-Friedensplans bestätigt. Der israelische Premierminister Netanyahu sagte in einer Fernsehansprache, er habe ein Team von Unterhändlern in das Land geschickt. Er hoffe eine Freilassung der israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas in den kommenden Tagen. Das Weiße Haus in Washington gab bekannt, dass US-Präsident Trump, den sein Schwiegersohn Kushner und den Sondergesandten Witkoff ebenfalls nach Ägypten gesandt hat, auch die militant-islamistische Hamas will nach Angaben aus ihrem Umfeld Vertreter dorthin schicken. Laut Medienberichten sollen die Gespräche am Sonntag beginnen, also heute. Der Ort ist noch unklar. Trump drängt die Hamas erneut, seinem gesamten Friedensplan zuzustimmen. Er schrieb auf Truth Social, er werde keine Verzögerung tolerieren. Die Terrororganisation hat die US-Initiative bislang nur teilweise gebilligt. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat dem Plan grundsätzlich zugestimmt. Nach der teilweisen Zustimmung durch die Hamas äußerten sich etliche Politiker vorsichtig optimistisch. Bundeskanzler Merz schrieb, Frieden in Gaza und die Befreiung der Geiseln seien in greifbare Nähe gerückt. Er betont, dass die Kämpfe umgehend enden und die Geiseln freikommen müssen. Die Bundesregierung unterstütze nachdrücklich den Aufruf von US-Präsident Trump an beide Seiten vor Merz vor. Deutschland werde sich weiter einbringen. Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Macron. Auch Katar und Ägypten begrüßten die Äußerung der Hamas. Beide Regierungen hatten den Plan mitverhandelt. UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Parteien auf, die Chance für ein Ende des Krieges zu nutzen. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Beck, sagt im Deutschlandfunk, ein Ende des Krieges könne es erst geben, wenn die Hamas nicht weiter eine militärische Bedrohung für Israel darstelle. Ja, wir können uns jetzt weiter darüber aufregen, dass die Medien immer noch von Krieg sprechen, aber das ist eine verschwendete Zeit. Lass uns doch die Realität anerkennen, das ist in Deutschland nun mal so. Wir wissen, dass es ein Genozid ist. Lass uns aufhören, über so Scheiße zu sprechen. Absolut irrelevant. In Gaza spielt es für die Leute keine Rolle, ob du die Scheiße Genozid nennst, ob die Scheiße Krieg nennst, ob die Scheiße Mord nennst, ob wie du die Scheiße, von mir aus kannst du die Scheiße wie auch immer nennen. In der Regel ist es so, dass ich verstehe, dass es wichtig ist, anzuerkennen, was da vor Ort stattfindet. In dem Zusammenhang ist es aber vollkommen irrelevant. Meine Fresse, ehrlich, immer diese Scheiße. Gucken wir aber noch weiter. Wichtig, Süddeutsche Zeitung. Findet Netanyahu eine Exit-Strategie aus dem Krieg und will er sie überhaupt? Der Friedensplan der USA setzt Israel und die islamistische Hamas unter enormen Druck. Und womöglich kann es sich die Regierung in Jerusalem diesmal nicht leisten, die Amerikaner zu verärgern. Am Samstagabend richtet sich Israels Ministerpräsident Netanyahu an sein Volk. Es ging um ein mögliches Kriegsende in Gaza. Doch schon der erste Satz zeigte, wie kompliziert es werden könnte, wenn am Montag indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Ägypten beginnt. Netanyahu hoffe, dass alle Geiseln in den kommenden Wochen zurückkehren. Zitat, während die israelischen Streitkräfte tief im Streifen bleiben und Gebiete darin kontrollieren. Es ist der Versuch, sich einerseits an die breite Masse in Israel zu wenden, die sich nicht mehr wünscht als eine Rückkehr der Geiseln und ein Ende des Krieges, und zugleich den Hardlinern in seiner eigenen Regierung, die sich eine Besetzung des Gazas wünschen, zu signalisieren, wir gehen nicht ganz. Doch genau das, ein, Zitat, vollständiger Rückzug der israelischen Truppen aus Gaza war und ist eine Kernforderung der Hamas, die den Krieg mit dem Terrorüberfall auf Israel vor 2 Jahren begonnen hatten. Der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump schlägt für den Abzug Israels aus Gaza mehrere Phasen vor, die jedoch bislang nicht an feste Zeitpunkte geknüpft sind. Ab Montag wird die Frage nach einem klaren Exit-Plan eine wichtige Rolle spielen. Und einen strittigsten. Es ist eine sehr strittigsten Fragen. Für die Hamas und auch für Netanyahu geht es bei diesen Verhandlungen um mehr als Krieg oder Frieden. Es geht für beide auch um die eigene politische Existenz. Die Hamas, so sieht es Trumps Plan vor, soll ihre Waffen abgeben, den Küstenstreifen verlassen oder ein friedliches Zusammenleben mit Israel geloben. Sie antwortete darauf, dass sie offen dafür sei, die Verwaltung Gazas in palästinensische Hände zu geben. Der Plan hatte eine Übergangsregierung aus Experten vorgesehen, aber den eigenen Abschied in die Bedeutungslosigkeit erklärte die Hamas bislang nicht. Möglicherweise stellt sie sich eine Form der politischen Mitwirkung in Gaza vor, welche Israels Regierung eigentlich für alle Zeiten ausschließen wollte. Jedes Abrücken Netanjahus von seinen Positionen birgt für ihn nun die Gefahr, die ultrareligiösen und extremen Kabinettsmitglieder endgültig gegen sich aufzubringen, seine Koalition zu sprengen und seinerseits politisch bedeutungslos zu werden. Also, wenn es nach Netanjahu geht, und so ist das auch in den letzten Monaten und Jahren gewesen, wenn es nach Netanjahu geht und nach der Bestrebung, an der Macht zu bleiben, darf dieser Mord, dieser Konflikt, dieser Gewaltakt nicht enden. Denn wenn er endet, endet er. Aus dieser Situation heraus operiert dieser Mann. Immer wieder endeten Verhandlungen zwischen Israel und Hamas über eine Waffenruhe und einen Geiseldeal in einer Sackgasse. Die Gefahr besteht, dass sie auch dieses Mal scheitern. Auf der anderen Seite gibt es jetzt einen Unterschied. Trump, der wie kein anderer Politiker Einfluss auf die israelische Politik ausübt, hat seinen Friedensplan ein großes Gewicht gegeben. Er hat schon fast die Lösung des Nahostkonflikts verkündet und möchte beide Seiten Zugeständnisse abbringen. Ihn nachhaltig zu enttäuschen, das kann sich Netanjahu nicht leisten. Die Situation ist ein Stück weit mit jener im Januar vergleichbar, als Trump anlässlich seines Amtsantritts auf einen Deal drängte. Auch damals spürte Netanjahu den Druck. Auch damals kam es zu einer Einigung. Bloß scheiterte die weltweite Verhandlung damals auch an der Frage, ob Israels Truppen wirklich Gaza verlassen werden und wer den Küstenstreifen regiert. Letztlich setzte Israel im März seinen brutalen Krieg fort. Es ist zu hoffen, dass der aktuelle Plan, trotz vieler offener Details, heute mehr Sicherheit bietet als damals und dass Trump genug Druck ausüben kann, um einen Frieden in Gaza zu erzwingen. Ich bin vorsichtig hoffnungsvoll. Ich möchte, dass der Tod von palästinensischen Zivilisten aufhört. Ich denke, das möchte jeder. Wir sind an dem Punkt, an dem wir neben dem ganzen Kontrollverlust und dem ganzen Coping, was so passiert, wirklich universell alle sagen, das muss unbedingt gestoppt werden. Denn das, was Israel dort tut, hat nichts, absolut nichts mehr und schon lange nicht mehr mit Verteidigung zu tun. Und wenn Donald Trump das schafft, die durch den politischen Druck Amerikas diesen Frieden zu erzwingen, dann überreicht ihm seinen Nobelpreis. Mir scheißegal. Ich habe in der Presseschau einen treffenden Kommentar dazu gehört, den ich hier mal wiedergeben will. In den herbeifantasierten 7 oder 8 Friedensverhandlungen, an denen er beteiligt war, die spielen dafür keine Rolle, wenn dieser tatsächlich eintritt. So, von mir aus, gib ihm dann den Scheiß, lass ihn das unterschreiben, gib ihm die Trophäe, I don't give a fuck, das ist mir egal. Ey, ich überreiche ihm das persönlich mit MAGA Hat. So, also wirklich, das ist insane. Das bedeutet eh nichts, wirklich. Ich meine, Drohnen-Obama hat einen Friedensnobelpreis. No one gives a fuck. Lass den diesen scheiß Nobelpreis haben, wenn der in Gaza dies Töten verhindert. Gib ihm den Friedensnobelpreis und sag ihm, er ist der Beste. Das ist übrigens der gleiche Typ, der gleichzeitig das macht. Donald Trump sendet die Nationalgarde nach Chicago. Oh mein Gott, it's wirklich, du kannst Friedensnobelpreis, deine Mutter, Digga. Oh, it's happening. Nach Einsätzen in Los Angeles und Washington schickt US-Präsident Trump die Nationalgarde nun auch nach Chicago. Die von ihm geplante Truppenentsendung nach Portland wurde durch eine Bundesrichterin untersagt. US-Präsident Trump hat die Entsendung von 300 Nationalgardisten nach Chicago angekündigt. Sie sollten, Zitat, Beamter und Güter des Bundes schützen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Abigail Jackson, mit. Zitat, Präsident Trump wird nicht die Augen verschließen vor der Gesetzlosigkeit, die amerikanische Städte heimsucht. Holy fucking shit, Alter. Alter, einfach Bürgerkriegsscheiße, ne? Mit der Entsendung der Nationalgarde nach Chicago war schon länger gerechnet worden. Trump begründet die Einsätze in den von oppositionell-demokraten regierten Städten mit Ausschreitungen gegen die Einwanderungspolizei ICE und angeblich ausufender Kriminalität. Kritiker werfen dem rechtspopulistischen Republikaner vor, das Ausmaß der Kriminalität zu übertreiben, um auf diese Weise einen zunehmend autoritären Regierungsstil zu rechtfertigen. Das werfen ihm nicht nur Kritiker vor, das ist die Wahrheit. Ja. Die Entsendung der Nationalgarde nach Portland im Bundesstaat Oregon wurde indes vorläufig untersagt. Bundesrichterin Karen J. Immergut begründet ihre Entscheidung in den 33-seitigen Anordnungen damit, dass die Proteste in Portland gegen Trumps rigide Migrationspolitik keine Aufruhrgefahr darstellen. Die örtliche, Zitat, reguläre Strafverfolgungsbehörde sei in der Lage, damit fertig zu werden. Ihre Anordnung gilt bis zum 18. Oktober. In der Hauptstadt des Rechtsstaates soll am 29. Oktober verhandelt werden. Es ist ein weiterer Rückschlag für Trump, der Soldaten in Großstädte, zum Großteil unter deren großen Protest, einsetzen will. Ein Gericht in Kalifornien hatte der US-Regierung jüngst bereits einen Einsatz von Soldaten in Los Angeles zur zivilen Strafverfolgung untersagt. Die Stadt Portland und der US-Bundesstaat Oregon hatten sich zuvor rund eine Woche mit einer Klage gegen Trumps Ankündigung Militäreinsatz in der Stadt gewehrt. Dieser sei rechtswidrig, heißt es in der Klageschrift. Bei seiner Anordnung Ende vergangener Woche hatte Trump Portland als eine, Zitat, vom Krieg zerstörte Stadt bezeichnet. Er begründet die Truppenentsendung mit dem Schutz der Einwanderungspolizei vor inländischen Terroristen wie der linksgerichteten Antifa, die gegen den Faschismus kämpft. Der Präsident der Vereinigten Staaten schützt seine Gestapo mit dem Militär, weil Antifaschisten gegen die Gestapo kämpfen. This is America, Alter. Das ist fucking insane. Das ist insane. In den USA haben die Gouverneure eines Bundesstaates normalerweise die Kontrolle über die Nationalgarde. Kommt es zum Krieg oder zu nationalen Notfällen, kann aber der US-Präsident das Kommando übernehmen. Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte. Sie kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden. Ey, von mir aus, gib ihm den Friedensnobelpreis. Wie man sieht, bedeutet das eh nichts. Das bedeutet eh nichts. Bedeutet alles nichts. Dieser Preis ist eine Farce. Komplette Katastrophe. Oh Mann. Amerika ist gekocht. Amerika ist so gekocht. Oh Gott. Ebenso aus der Zeit gibt es einen Artikel zu dem Parteitag der britischen Konservativen. Und ich guck nicht richtig. Ich musste zweimal lesen, um mir... Ja, das steht da jetzt tatsächlich drin, also listen to this. Die britische Oppositionsführerin Kemi Badenoch, oder noch, ich weiß nicht, wie man es richtig ausstellt, Badenoch vielleicht, Parteichefin der konservativen Tories, hat für das Vereinigte Königreich eine neue Migrationspolizei nach dem Vorbild der US-amerikanischen ICE-Behörde gefordert. Ihre Partei werde im Falle eines Wahlsiegs eine neue Taskforce für Einwanderung einrichten, die sich an Donald Trumps militarisierter Einwanderungs- und Zollbehörde orientiert, sagte Badenoch britischen Medien zufolge vor der jährlichen Parteikonferenz der Konservativen, die am heutigen Sonntag beginnt. Die Tory-Partei und ihre Vorsitzende haben die Gestapo in Amerika gesehen, haben sich gedacht, das ist eine gute Idee. Ne? Das klingt für mich wie eine gute Idee. Crazy. Fucking crazy. Ihr Ziel sei es, jährlich 150.000 Menschen, die sich illegal im Vereinigten Königreich aufhalten, abzuschieben. Bereits am Freitag hatte Badenoch, ich weiß nicht, ob ich den Namen falsch sage, ne? Angekündigt, die Tories würden bei der nächsten Regierungsbeteiligung dafür sorgen, dass das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aussteigt. Ihr habt richtig gehört. Denn mit solchen, also das muss man auch dazu setzen, mit solchen Maßnahmen kann man nicht Mitglied einer Menschenrechtskonvention sein. Du kannst dir nicht die Gestapo ins Land wünschen und Maßnahmen, menschenverachtende Maßnahmen vorhaben und dann gleichzeitig Menschenrechtskonventionen Mitglied sein. Deswegen treten die auch aus. Auch bei diesem Vorhaben geht es ihr darum, effektiver gegen irreguläre Migration vorgehen zu können. Ich lese das nochmal vor, das ist wichtig im Gesamtkontext zu verstehen. Die Tories würden bei der nächsten Regierungsbeteiligung dafür sorgen, dass das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aussteigt, denn auch bei diesem Vorhaben geht es ihr darum, effektiver gegen irreguläre Migration vorgehen zu können. Die Partei der früheren Premiers Winston Churchill und Margaret Thatcher stecken in einer historischen Krise. Nach der Niederlage bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr sind die Tories nicht nur auf den Oppositionsbänken verbannt, sondern drohen in die Bedeutungslosigkeit abzugleiten. In Umfragen liegt sie längst nur noch auf Platz 3 hinter den Rechtspopulisten von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage und den regierenden Sozialdemokraten von Labour. Nigel Farage und seine Brexit-Partei haben Großbritannien in den Abgrund gestürzt. Und Spoiler Alert, der ist jetzt Mitglied der zwei beliebtesten Parteiengruppe. Das ist crazy. Das ist fucking insane. Das ist insane. Das ist wirklich verrückt. Mit einer Auftaktrede will Parteichefin Kemi Badenoch oder Barne noch den Parteitag am Sonntag eröffnen. Höhepunkt ist dann ein weiterer Auftritt der früheren Wirtschaftsministerin zum Abschluss der Konferenz am Mittwoch. Dass Badenoch das Ruder noch einmal herumreißen kann, traut ihr kaum jemand zu. Längst gibt es Spekulationen, dass ihr Tage an der Parteispitze der Tories bald gezählt sein könnten. Die konservative Wählerschaft, so ergab kürzlich eine Umfrage, wünscht sich am ehesten Boris Johnson zurück. Jesus Christ. Die für die nächste reguläre Parlamentswahl des Vereinigten Königreichs ist erst für 2029 geplant. Die jüngste Wahl 2024 gewann die Labour-Partei mit dem Spitzenkandidaten Keir Starmer, der seitdem als Premierminister regiert. Amerika ist guckt. Großbritannien ist guckt und rennt von einer geguckten Situation in den nächsten Kochtopf. Es hat sich ja schon richtig gelohnt, aus der Europäischen Union auszutreten. Jetzt wird es sich sicherlich noch richtig lohnen, eine Gestapo-ähnliche Militärpolizei zu integrieren und aus der Menschenrechtskonvention auszutreten. Da wird sicherlich für alle Leute alles besser werden. Das ist das, was man machen sollte, um Leuten so ein bisschen klarzumachen, nicht mal den Leuten, denen es passiert, sondern Leuten, denen es noch nicht passiert ist, klarzumachen, wozu solche Übersprungshandlungen auf Basis von der eigenen Unzufriedenheit führen oder der potenziellen Unzufriedenheit. Du musst ein Mikro nehmen, du musst zu den Leuten hingehen und du musst jetzt sagen, hallo, freut mich, dass sie bereit sind, mit mir zu sprechen. Wie hat sich ihr Leben verbessert, nachdem Großbritannien aus der Europäischen Union ausgestiegen ist? Wie ist es besser geworden? Und dann lass sie erstmal erzählen. Und dann wirst du feststellen, dass es denen nicht besser gegangen ist. Und dann musst du die Folgefrage stellen, wie glauben sie, wird sich ihr Leben verbessern, wenn sie eine Militärpolizei durch die Stadt jagen, durch das Land jagen, die illegale Migranten jagt? Wie wird es für sie besser? So, diese zwei Fragen reichen aus. Mein Gott, Großbritannien ist vollkommen guckt, ehrlich. Schade. Ich dachte, mit Starmer geht es auf den Weg der Besserung, ja, weil sich Großbritannien der Europäischen Union wieder annähert. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ironischerweise machen die Konservativen in Großbritannien genau den gleichen Fehler, den sie überall machen. Sie glauben, dass die Anbiederung an Recht und rechtsextreme Politik ihnen Wählerstimmen holt. Die Realität ist allerdings, dass das nicht passiert, sondern nur die Rechtsextremen und Rechten Wählerstimmen bekommen. Same as in Germany zum Beispiel. Die Anbiederung mit rechter und rechtsextremer Politik der Union hat dafür gesorgt, dass das Original, aus der es stammt, sehr viel populärer wird. Selbe Prozedere. Schade. Aber auch die Realität. Muss man auch anerkennen. Gucken wir nach Tschechien. Tatsächlich schlechte Nachrichten für Tschechien und vielleicht auch sehr, sehr schlechte Nachrichten für die Europäische Union. Gucken wir in die Zeit. Der Rechtspopulist Babiš gewinnt Parlamentswahlen in Tschechien. Ex-Regierungschef Andrej Babiš hat die Wahl in Tschechien klar gewonnen. Er will ein Einparteienkabinett bilden, plant aber zugleich Gespräche mit anderen Parteien. Bei der Parlamentswahl in Tschechien sieht es nach einem klaren Sieg der Opposition aus. Nach Auszählung von fast allen Wahlbezirken kommt der rechtspopulistische ANO-Partei des ehemaligen Regierungschefs Andrej Babiš auf etwa 35% der Stimmen. Das Mitte-Rechtsbündnis SPOLU, das heißt übersetzt gemeinsam, des amtierenden Ministerpräsidenten Peter Fiala erreicht dem Teilergebnis zufolge hingegen nur 23%. Die bisher mitregierende Bürgermeisterpartei erhielt 11%. Zwei mögliche Koalitionspartner für Babiš dürften ins Parlament einziehen. Eine neue Autofahrerpartei. Ja, okay, stopp, das steht. eine neue Autofahrerpartei mit 7. Oh, okay. Eine neue Autofahrerpartei mit 7% und die ultrarechte Freiheit- und Demokratiepartei, SPD, mit knapp 8%. Babis sprach von einem, Zitat, historischen Ergebnis und kündigte an, ein Einparteienkabinett bilden zu wollen. Gleichzeitig wolle er Gespräche mit der SPD und der Autofahrerpartei führen, um sich zusätzlich parlamentarische Unterstützung zu sichern. Der unterlegene Regierungschef Fiala hat Babis bereits zu seinem Wahlsieg gratuliert. Die Wahl in Tschechien gilt als richtungsweisend. Unter der Fiala geführten Mehrparteienregierung hat sich das Land bislang entschlossen, an der Seite der Ukraine zu stehen. Eine Regierung unter Andrej Babis könnte sich jedoch den Nachbarländern Slowakei und Ungarn, die in der EU derzeit als Russland nahe gelten, stärker annähen. Babis hatte im Wahlkampf unter anderem ein Ende der Waffenlieferung an die Ukraine gefordert. Seine Partei ANO, der Name steht für Aksje Neskoponitsch, ich spreche es nicht aus, Aktion unzufriedener Bürger, dafür steht das, gehört auf europäischer Ebene dem Rechtsaußenbündnis an, in dem auch die ungarische Fidesz und die österreichische FPÖ vertreten sind. So. Der Tscheche ist nicht rechts. Wo liest du das gerade bitte vor? Ich lese das aus der Zeit. Und ich bin irritiert darüber, dass man sagen könnte, dass der nichts rechtspopulistisch ist. Ist vielleicht ein Wahrnehmungsproblem oder so? Also, wir warten mal ab. Das ist tatsächlich eine Information, die man so erstmal für sich stehen lassen kann. Und die jetzt in angesichts der neuen Umstände, wie in Polen auch mit der letzten Wahl, erstmal, da muss erstmal abgewartet werden, ja. Sind das jetzt, was man in der Wahl sagt, muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass das sich auch umsetzt tatsächlich, ne? Wenn es ein Populist ist, dann wird er Dinge sagen, einfach um in die Macht zu kommen. Das ist auch eine Wahrheit. Nichtsdestotrotz könnte das negativ sein für die Ukraine, könnte negativ sein für gemeinsame europäische Bestrebungen. Hängt jetzt ein bisschen davon ab. Müssen wir jetzt einfach abwarten. Ja? Muss man jetzt einfach warten. Grundsätzlich gibt es in allen europäischen Nationen einen harten Rechtsruck. Das kennt man sicherlich aus ganz einfachen nationalen Bestrebungen. Das, was bei der Wahl gesagt wird, das muss am Ende sich nicht entfalten. Da werden wir einfach auf die Realität warten. 1-2 Monate werden sicherlich reichen. Vielleicht auch ein paar Wochen, hängt immer ein bisschen davon ab, damit man erfährt, okay, wie sieht denn da jetzt die Realität aus? Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald es dazu was gibt. In weiten Teilen Syriens hat die Parlamentswahl begonnen. Sie ist umstritten, aber es ist die erste Wahl seit dem Umsturz des Machthabers Assad. Mit Ergebnissen wird frühestens morgen gerechnet. Das neue Abgeordnetenhaus verfügt über 210 Sitze. Ein Drittel davon soll durch den Übergangspräsidenten Sharaa bestimmt werden. Kritiker bemängeln unter anderem, dass der ehemalige Rebellenführer das Parlament dadurch stark beeinflussen könnte. In der südlichen Provinz Zuwaida sowie in Teilen der nordöstlichen Provinz Hasaka und Raqqa wird vorerst nicht gewählt. Die Übergangsregierung hatte die Wahl dort aus Sicherheitsgründen verschoben. Der syrische Machthaber Assad war im Dezember nach langem Jahr des Bürgerkriegs von bewaffneten Oppositionsgruppen gestürzt worden. Seitdem wird das Land mit rund 23 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern von einer Übergangsregierung geführt. International wird die Wahl insbesondere mit Blick auf die Repräsentation von Minderheiten genau beobachtet. Eine Information, die hier jetzt nicht hinterlegt ist, die man aber sagen muss, der Übergangspräsident Sharaa hat zu seiner damals auch schon angekündigt, dass sie nicht sofort 100% demokratische Wahlen stattfinden lassen können, da das System gar nicht funktioniert, sondern dass das ein Plan zwischen 3 und 5 Jahren ist. Also nicht, um das zu relativieren, ich will nur sagen, dass er das von Anfang an auch gesagt hat. Ich hoffe per se, dass für Syrien das hört sich alles ehrlich gesagt nicht so an, aber ich hoffe auf jeden Fall auf Frieden für Syrien, ja. Ich halte es nicht realistisch jetzt aus dem FF, wenn ich darüber nachdenken würde, was auch mit den Minderheiten in Syrien passiert, ja, mit den Aleviten, das haben wir ja auch schon in den Nachrichten gehabt, halte ich es nicht für realistisch, dass man einfach davon ausgehen kann, ja, da herrscht jetzt die Demokratie, das ist nicht so. Hoffentlich kommt Syrien zur Ruhe. Die Situation vor Ort ist auf jeden Fall, ich glaube, das habe ich in der Lage der Nation gehört, die Situation vor Ort ist auf jeden Fall nicht besonders gut. Ja, ist nicht besonders gut. Dennoch kommen weniger Geflüchtete aus Syrien. Viele Leute aus dem Umland kehren nach Syrien zurück. Das ist auch eine Wahrheit. Nicht aus den europäischen Ländern, aber aus den direkten Umländern um Syrien kommen wohl Leute zurück. Da geht es wohl um eine Zahl in Millionenhöhe. Schwieriger Standort auch für Syrien, um Frieden zu wollen. Ja, das ist korrekt, geografisch schon. Okay, nichtsdestotrotz wollte ich diese Information mal mit euch teilen, damit ihr wisst, okay, was passiert da, was ist da los? Und sobald es da Ergebnisse gibt und sobald es irgendwelche nennenswerten Informationen sind, halte ich die natürlich auch mit euch zusammen hier fest. Puh. Nun, das ist der letzte Artikel, den ich habe. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen mitgenommen, die aktuelle Ereignisse der Welt so betrifft. Wir werden die nächsten Tage sicherlich noch mehr davon hören. Wir werden mehr davon hören, was im Gaza passiert, was jetzt mit Netanyahu ist, wie er versuchen wird, das Ganze zu torpedieren, sicherlich, wie die Ereignisse weitergehen. Ich halte da ein Auge drauf und werde euch entsprechend informieren. Ich bin vorsichtig hoffnungsvoll, unabhängig von dem Fiebertraum, möchte ich hoffnungsvoll sein, wenn es eine Aussicht darauf gibt, dass das Töten aufhört. Ich danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Das waren die Nachrichten.